Gott ist absolut gut. Ich vergesse das immer wieder zwischendurch. Da gibt es dann irgendwelche Dinge, wo das ganz anders läuft, wie ich das plane. Und dann ärgere ich mich und denke, die Welt geht unter. Aber sie dreht sich weiter. Ich möchte mit euch, das hängt auch so ein bisschen mit der Lobpreisseite. Seit ich wusste, dass ich da Lieder zusammenstellen musste, da gehen dann ganz bestimmte Lieder durch den Kopf. Und eins bin ich nie losgeworden und dann dachte ich, nee, dann predige ich über das Lied. Das Lied steht in Micha. Micha ist so ein Prophet im Alten Testament, nicht? Na, es funktioniert heute anscheinend ja nicht. Ach so, ja, ich wollte noch anders anmoderieren. Wir hatten am Mittwoch hier Hauseigentümerversammlung. Das sind die Leute, die hier eine Immobilie haben. Die treffen sich dann immer hier, um auszutauschen, ob der Hausmeister den Rasen richtig gemäht hat, ob er eine Gehaltserhöhung kriegt, ob der Fahrstuhl repariert wird. Da sitzen hier so in der Hitze, es war ja richtig warm, sitzen hier, ich schätze mal, fast 100 Leute hier drin. Und ich habe hinten ausgesteuert am Mischpult. Sie verwechseln mich dann immer mit dem Hausmeister. Ich finde das immer absolut lustig. Und dann baue ich die Mikrofone ab und einer der letzten geht ein Mann aus der Nachbarschaft hier raus und sagt, ich möchte mich mal richtig beschweren. Ich sage, wieso? Ja, sagt er, dieser Spruch da vorne, der ist doch klassischer Hohn, wenn ich nichts kriege. Der hatte geschwitzt und wollte Wasser haben. Lebendiges Wasser umsonst. Ich sage, da bringen sie was durcheinander, das ist was für den inwendigen Menschen. Ja, und dann ging er raus. Ich sage, wenn sie das wollen, dann müssen wir sitzen bleiben, ich kann dann predigen. Wollte er nicht, aber wie gesagt, er hat zumindest die Jahreslosung gelesen. Und jedes Mal, wenn es warm ist, muss er an die Kirche hier denken und ich hoffe, dass ihn das verfolgt. So, ich möchte mit euch reden über das, was Gott gefällt. Wir hatten hier uns schon mal, wie Jörn hier war, der hatte, wo Jesus sich drüber freut, gepredigt und heute predige ich darüber, was Gott gefällt. Und ich habe dafür aus Micha jemand genommen, der Prophet Micha. Ich weiß nicht, ob er so ausgesehen hat, das erinnert mich eher an Marx. Aber letzten Endes glaube ich, Marx hat von Micha ganz viel abgeschrieben, weil Micha hat die sozialen Missstände ganz massiv angesprochen, die in der damaligen Zeit waren. Da haben die Reichen sich immer auf Kosten der Armen bereichert. Die wurden immer reicher und dann kriegt Micha im Auftrag vom Herrn einen dicken Hals und schreibt da einiges nieder und zwar wehe, Gerichtsaussprüche, die da sind. Es war zur Zeit von Joam und Ahas und Hiskia, wo er lebte. Und er war ein Zeitgenosse von Jesaja, Amos und Hosea. Also für die Bibelfesten und Geschichtsbewussten, das war so um 700 vor Christi Geburt. Lang ist es her, aber an den sozialen Missständen hat sich gar nichts verändert. Auch heute leben wir hier in Europa sehr stark von den Menschen, die schwach sind. Klar, unser Sozialsystem, aber was ist mit der dritten Welt und so weiter? Also müsste die Sache auch für uns wichtig sein. Und dann spricht er in den ersten drei Kapiteln Gericht über Samaria und Jerusalem aus, weil etwa 10% aller Bibelverse handeln von Gerechtigkeit und gegen Armut. Und er pickt das raus und sagt, hier ist es ganz schlimm, wie Gott darüber denkt. Gebt Acht, Gericht über euch, wenn ihr euch nicht ändert. Und mittendrin wieder die Hoffnung. Und du, die du klein bist und in den Städten, die Bethlehem, die Weihnachtsgeschichte, ist mittendrin im Micha-Buch in den 7 Kapiteln. Er gehört zu den 7 Prophetenbuch im Tanach. Ist ein sogenannter kleiner Prophet, wenn man die Bibel auswendig lernt, die Bücher Micha, Nahum und dann überlegt man Habakuk, Zephania oder dann kommt man dann spätestens durcheinander, wenn die kleinen Propheten kommen, weil man die nicht so häufig liest. Und mittendrin im 6. Kapitel kommt ein Vers, der im Talmud als die Zusammenfassung der 613 Gebote Gottes aufgeschrieben wird. Und eigentlich wollte ich das mit euch singen, dieses Lied, was da steht, aber das fängt so kompliziert an. Ich habe gedacht, das Versagen tue ich mir nicht an. Also von daher gibt es eigentlich nur eine Verballesung. Ich lese nach Luther aus Micha 6, Vers 7 bis 9. Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Wittern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Lebens Leibesfrucht für meine Sünde? Und jetzt kommt das, was im Talmud als Zusammenfassung von 613 Geboten gesehen wird. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Des Herrn Stimme ruft über die Stadt und weise ist es, deinen Namen zu fürchten. Es ist dir gesagt, o Herr, was gut ist. Dir Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wer kennt diesen Chorus im Kopf? Ey, bin ich denn der einzige alte Sack, den es hier gibt? Also das ist ja unmöglich. Ich kann es gar nicht glauben. Gut, dass ich das nicht angestimmt hätte. Ich hätte solo singen müssen. Aber was ich natürlich machen will, ich werde es uns ein klein wenig erläutern. Als erstes, was Gott gefällt, wird hier gesagt, was für ihn ganz wichtig ist, viel mehr als das, was ihr nachher ins Opfer legt oder was ihr alles an frommen Werken tut, ist sein Wort halten, Gottes Wort halten. Ich habe schon gesagt, rund 10% aller Bibelverse behandeln Armut und Gerechtigkeit im Wort Gottes. Und hier gibt es dann Wegweisung. Und es steht ja auch geschrieben, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das heißt, in erster Linie ist es das Wort, die Heilige Schrift, die wir lesen sollten, dass wir weise darüber werden sollten, was ist in unserer Zeit wichtig zu tun und was zu lassen. Und ich habe gedacht, ich muss das an irgendeiner biblischen Figur festmachen. An der biblischen Figur, damit wir das nicht so schnell vergessen, was ich so sage jetzt. Da gibt es so einen Philippus in der Bibel, einen Diakon. Nicht zu verwechseln mit dem Jünger. Philippus hatte wahrscheinlich Eltern, die nicht der orthodoxen Gemeinde zugehörig waren, weil sein Name verrät das. Philippus war griechisch-römisch, er hieß nicht Mosche oder Josua, der hieß Philippus. Also er ist wahrscheinlich in der liberalen Umgebung groß geworden und trotzdem fängt er an, irgendwann Jesus lieb zu haben, ein echter Nachfolger zu sein, eine Leidenschaft für ihn zu entwickeln. Und dann gibt es diese Not in der Gemeinde, es werden Tischdiener gebraucht. Also unterstes Niveau in der Gemeinde. Kommt direkt nach Kindergottesdienstmitarbeiter. Verstehe. Das ist eigentlich ein Dienst, den man nie sieht, sondern sich nur ärgert, wenn die Tische nicht richtig stehen. Das sind die Sachen, wenn Essen ausgeteilt wird, du bist am Würstchen grillen, ihr Männer, das wäre jetzt unsere Passage, wir grillen Würstchen und du bist sehr demütig gewesen und kommst als Letzter hin und dann sind die Würstchen alle aus, du kannst nur noch heiße Kohle essen. Dann sagst du, ich werde vernachlässigt, ich bin in der Gemeinde nicht willkommen geheißen. Das ist ein Dienst, den man eigentlich nie sieht, das sind diejenigen, die nachher die Küche auch sauber machen, die nachher die Essensreste in die braune Tonne legen müssen. Das sind diejenigen, die sagen, die Kaffeemaschine ist da. Das sind diejenigen, die bei uns die Teelöffel zählen, weil wieder 90% der Teelöffel geklaut worden sind. Die nehmen die Beschwerde entgegen, wenn wieder reihenweise das Toilettenpapier verschwunden ist und aus den Papierhandtüchern nur noch leere Luft rauskommt, weil jemand meint, er muss unendlich Papier ziehen. Das sind diejenigen, die die Toiletten sauber machen. Ehrlich, das war Philippus. Und er hatte einen guten Ruf. Er war Diener vor Gott. Und dann war der Heilige Geist wahrscheinlich zu Pfingsten. Vielleicht war er im oberen Saal gewesen. Da wissen wir nicht genau. Der Heilige Geist kommt auf ihn. Der hat in Zungen geredet, wenn er über die Straße ging. Wenn die Ampel auf Rot stand und er hatte eilig Karamashibada und dann auf Grün ist er rüber oder so. Ich kann mir sowas alles vorstellen. Voll des Heiligen Geistes, das wusste man. Der hat mich erst zur Apotheke geschickt, der sagt, erst beten wir mal. Wir sahen dreimal täglich Hormuzenda oder so, da werde ich schöner, ja, verstehst du, aber das ist was ganz anderes. Der hat erst gedacht, Gott ist mein Heiland, der hat erst gebetet und dann unter Gebet wurde man in die Apotheke und zum Arzt geschickt. Voll des Geistes, da war der bekannt für. Und dann voller Weisheit. Ja, wie passt das, wenn ich voll Geistes bin, nicht? Ist auch interessant, erst guter Ruf. Und ich habe Leute erlebt voll Heiligen Geist, aber die hatten keinen guten Ruf, weil die sagten, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist getauft bist, kommst du nicht in den Himmel. Das passt nicht. Und dann voll Weisheit. Wenn man voll des Heiligen Geistes ist, muss man mit Weisheit umgehen. Es bringt nichts, wenn du in einer wirklich strengen baptistischen Gemeinde vorne stehst als Pastor und dann laut in Zungen betest, das kommt nicht gut, wa? Jedenfalls, wenn die Auslegung nicht kommt, ja, ist ganz klar, das sollte man dann lieber still in Gedanken machen, versteht der Herr ja auch, der kann ja Gedanken lesen, nicht? Aber so einer war das. Und er fängt an, er will das leben, er will damit unterwegs sein. Und von ihm wird gesagt, es gibt ja nur drei von den Diakonen, wo wir mehr drüber lesen. Als erstes Stephanus, der gesteinigt wird. Und dann Nikolaus, der wahrscheinlich entartet ist, der Gründer der Nikolaiten. Und dann Philippus. Und er fängt an. Er geht nach Samarien. Da kommt die Verfolgung. Und er bleibt am Wort Gottes. Er fängt nicht an, mit Gott zu hadern und sagt, warum lässt du das zu? In Jerusalem habe ich meine Familien. Die Tradition sagt, er hatte 4 Töchter. Behütet. Ich lese nicht in der Apostelgeschichte. Er war sauer auf Gott. Jetzt kommt die Verfolgung. Es geht doch gar nicht, gerade in Jerusalem geht die Post so richtig ab. Jetzt die Verfolgung, jetzt muss ich meine Familie packen. Wo bist du denn, Gott? Wo bist du? Er stellt sich unter das Wort Gottes, unter die Autorität und sagt, es passieren so viele komische Dinge auf dieser Welt, aber Gott ist immer noch in Kontrolle. Gott ist immer noch in Kontrolle, er ist immer noch da. Er hat nicht nur das Wort gelesen, sondern er hat es auch getan. Er geht und lebt den Missionsbefehl in Samarien. Ich denke ja manchmal, wenn was nicht so läuft am Tag, soll ja ab und zu mal vorkommen, dann komme ich nach Hause und stöhne. Ich komme während dieser Zeit, wo ich stöhne, nie auf die Idee, irgendjemand die gute Botschaft von Jesus Christus zu sagen. Und sagen, Jesus ist Freude, Jesus gibt Sieg, Halleluja, lass dir mal was sagen. Vorhin habe ich mir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen, aber der Herr ist gut. Das käme doch mal ganz anders, als wenn du nur beim Straßeneinsatz den Missionsbefehl ernst nimmst. Dann gucken dich Leute an und sagen, dir geht's doch so schlecht. Und dann bist du trotzdem noch dankbar, dass ich sagen kann, ja, Gott ist viel größer. Gott ist viel größer. Obwohl es mir nicht so gut geht, er ist gut. Das machte hier Philippus. Er geht nach Samarien, lamentiert nicht über die Verfolgung, sondern er fängt an, das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes zu verkündigen. Er heilt die Kranken, er treibt Dämonen aus. Er ist voll on fire. Es nützt nichts, wenn du die Bibel liest und die dann nur immer für dich behältst. Die muss unter die Leute, sonst wirst du komisch. Und das ist mein erster Teil. Gottes Wort halten, Gottes Wort lieben. Oder es wird in der Elberfeld, jetzt muss ich nochmal gucken, die hat gesagt, das Recht üben. Die Menschen draußen haben ein Recht, von der Güte Gottes zu hören. Der hat nicht nur im Wort gelesen, stille Zeit oder einen Losungstext reingezogen, sondern er hat es gelebt. Teil 1, Philippus. Das macht Gott Freude, wenn wir das Wort Gottes nicht nur hören, nicht nur lesen, sondern wenn wir danach leben. Und ich möchte uns mal Mut machen. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, der gibt sehr darauf Acht, dass er nicht lügt, dass er beim Aldi nicht klaut, dass er niemanden eine runde haut, wenn der einem komisch kommt. Wir achten sogar darauf, dass wir nicht jeden komischen Film ansehen. Die Älteren achten darauf, dass sie mit Rock in die Gemeinde kommen und nicht mit Hose. Wir geben auf ganz viele Dinge einfach Acht. Aber Wichtiges versäumen wir. Ich glaube, du kannst im Badeanzug hier reinkommen, wenn du nachher rausgehst und auf der Straße jemanden findest, dem warm ist, er sagt, mir ist auch warm, aber Gott ist gut, dann bist du eher im Willen Gottes, als wenn du gut angezogen hier erscheinst. Also ihr Frauen, bitte nicht zu einem knappen Bikini, ja? Aber Badeanzug wäre noch zulässig. Versteht ihr? Warum achten wir auf so Kleinigkeiten, die normal Charakterschulung bedeuten und tun das Wort Gottes nicht mehr? Und ich sag's mal so, was mich so bewegt. Ich meine, bei meiner Frau quietscht das momentan in der Schulter über lange Zeit. Da gibt's Massage, da gibt's Knetesache und ob OP ja oder nein ist die Frage. Und ich denke mir immer, ach, ich bete heimlich für sie. Jeden Tag einmal heimlich. Sag, wäre schön, wenn du mir mal die Hände auflegen würdest, vielleicht ging das dann schneller. Ja, sag, ich heiße ja nicht Knete, Eddie, ich kann dich ja nicht massieren. Aber vielleicht kann der Heilige Geist ja wirklich durchdringen. Ich habe mich gefragt heute Morgen, als ich nochmal über die Predigt gegangen bin, was bin ich eigentlich für ein Pastor? Will ich Heilung sehen, ja oder nein? Und an meiner Frau kann ich doch üben. Leg nicht so fest auf, das tut weh. Ich sage, ich mache das jetzt aus dem Nachbarzimmer, ja, verstehst du? Fremdbestäubung, das geht auch. Ja, versteht ihr? Lass uns das wirklich mal leben wieder. Gehorsam dem, und das kann man vom Philippus lernen. Die Verfolgung war egal, er macht einfach weiter. Zweiter Teil. Liebe üben. Gefällt Gott. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist, Gottes Wort halten. Liebe üben. Die Elberfelder sagt, Güte und Gnade, Treue lieben. Wie der Philippus. Philippus geht nach Samarien, flieht nach Samarien. Ich glaube, habe ich hier mal erzählt, die Samaritaner, das war eine ganz, ganz schlimme Sache. In jeder guten orthodoxen Synagoge in der damaligen Zeit wurden im Rahmen der Liturgie, wie wir das Vaterunser haben, wurden die Leute aus Samarien verflucht. Und die Leute aus Samarien, die sind mal in den Tempel eingebrochen und haben lauter Schweine genommen und haben die dort geopfert. Das war Samarien. So war diese Liebe untereinander. Und Philippus hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, an denen übe ich jetzt Liebe. Ich gehe dahin. Das waren die Feinde. Ich habe überlegt, wie kann ich das so sagen, vielleicht wäre das so, als wenn du in ein bayerisches Dorf in Oberbayern, alles ist katholisch, mit Marienverehrung, als Pfingstler kommen würdest. Du würdest so sagen, das geht ja gar nicht. Und Jesus sagt, hab sie einfach lieb. Sagt, das geht gar nicht, die beten doch zu Maria. Das ist egal, hab sie lieb. Ja, aber die reden nicht in Zungen. Ja, sagt, bring ihn dabei. Das wäre, wenn ich wirklich sage, ich gehe, obwohl ich gegen arabisch sprechende Leute bin. Flüchtlingskrise, sage ich mal. Geht ihr so auf den Single, diese ganze Diskussion, du sagst am besten alle Ausländer raus und dann sagt Gott, nee, jetzt gehst du ins Flüchtlingsheim. Nee, sagst du. Doch, Gott sagt, Liebe üben, Liebe üben. Das war die Situation hier. Der ließ sich durch nichts hinaus herausbringen. Es geht um Liebe üben, das gefällt Gott. Und dann bestätigt Gott noch durch Zeichen und Wunder. Überleg mal, ich bleibe noch mal bei... Ist jemand hier katholisch und hat was, ihr könnt das nachher umändern oder so, wenn ein guter Katholik hier reinkommt und wir haben vorne kein Weihwasser stehen, egal wie, wir können das, denk dir jemanden, der wirklich nicht gut drauf ist, den du am liebsten vermeidest, dass du auf die andere Straßenseite gehst, wenn er kommt. Zu denen schickt Gott hin. Und du sagst, okay, ich will Liebe üben, wie mache ich das am besten? Okay, die sind krank, bete ich mal dafür, gesund. Ach, die werden von Dämonen getrieben. Kein Problem, setzen wir frei. Ach, und dann ist noch ganz wichtig, das Reich Gottes. Und dann am besten taufen. Ist ja interessant, nicht? bei der Zeltstadt, bei der Jugend, hatten sie mir diesen Vers gegeben, Miriam durchs Meer, nicht? Und das ist ja das zweite Bild in der Bibel für Taufe. Der Durchzug, der Feind wird vernichtet und du bist frei auf dem Weg zum gelobten Land. Und das hatte ich so im Nebensatz eingestreut. Jetzt kriegte ich die Nachricht, ich war schon wieder hier von der Zeltstadt, ein Jugendlicher wird sich taufen lassen. Ein paar Stunden später kam ein weiterer SMS und ein Anruf, nein, es sind inzwischen drei. Dachte ich, mitten im Feindesland auf einmal taufen. Was wäre, wenn hier alle, die unterwegs sind und noch nicht getauft sind, jetzt sagen würden, jetzt ich auch. Das war die Sache. Philippus, er dürfte heilen, er dürfte befreien, er dürfte taufen. Da ist wirklich was abgegangen. Liebe üben im Sinne von ausüben oder vielleicht von Training. Hiermit können wir Gott gefallen, indem wir Liebe üben. Und ich habe noch einen dritten Teil. Demütig sein vor deinem Gott. Die Elberfelder übersetzt das bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Demütig sein vor Gott heißt eigentlich, er ist der Herr, ich bin der Knecht. Was Gott sagt, das mache ich auch. Die Frage ist, hören wir die Stimme Gottes noch? Wie höre ich sie? Das müsste für Hauskreise, für Gemeinden, müsste das Thema schlechthin sein. Wie höre ich die Stimme Gottes und bin ich gehorsam? Und ich glaube, hier sitzen einige, die haben so oft die Ohren verstopft, weil sie was tun sollten und haben es nicht getan, dass Gott aufgehört hat zu reden. Hat keinen Zweck mehr. Und er fängt vielleicht in 5 Jahren wieder an, weil er ist ja treu und gerecht. Aber ich dachte, ich gehe mit euch noch wieder zu Philippus in die Apostelgeschichte. Da ist ja Erweckungsluft ohne Ende. Die Leute bekehren sich reihenweise, sie werden getauft und das wird schließlich über geheime Wege nach Jerusalem transportiert. In Samarien geht die Post ab. Petrus und Johannes, die großen Apostel, werden hingeschickt und sollen das untersuchen. Sie kommen hin, sie freuen sich wie die Kullerkekse, so kann ich da zwischen den Zeilen lesen, über das, was geschieht. Und dann stellen die eine bescheidene Frage: Ihr seid an Jesus gläubig geworden, ihr folgt Jesus nach, ihr seid getauft, aber habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Als Philippus hätte gesagt, gemacht, dafür brauche ich euch jetzt auch nicht. Ihr verkriecht euch in Jerusalem, ich gehe zu den Feinden hin, predige denen das Evangelium und jetzt kommt ihr und wollt die Sahne abschöpfen. Philippus tritt einen Schritt zurück und lässt Petrus und Johannes beten und der Heilige Geist fiel auf die Leute. Ich habe gedacht, was für ein Bild, wenn wir das in unserer Gemeinde entwickeln würden, so demütig zu sein. Jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Was könnte passieren? Wenn nachher Segnungsteil ist, der eine oder andere holt sich einen Geburtstagssegen ab und ich stehe mal nicht hier und es kommt jemand anders und legt Hände auf und zack, auf einmal kommt der Heilige Geist und du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt, was du dir schon immer gewünscht hast, so ganz einfach. Und dabei war nicht Paul, der dir die Hände aufgelegt hat. Ich würde mich freuen ohne Ende. Und dann noch eins, wie demütig er war. Unter dem, er beugt sich, wie geschrieben steht, desgleichen ihr Jüngern, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut. Alle miteinander, hört ihr das? Alle miteinander. Bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Kleine Klammer nochmal auf. Ihr wisst, ich liebe die geschriebenen Worte von Pastor Wilhelm Busch. Und in meinem Bücherregal steht ein kleines Heftchen, wo er drüber spricht, warum? Warum lässt Gott das alles zu? Kleines Heftchen, sehr empfehlenswert. Warum? Wenn du es ganz dringend haben willst und nirgendwo finden kannst, ich habe es als PDF bei mir auf dem Rechner liegen. Und in diesem Teil berichtet er, dass er immer mal wieder Schmerzen darüber hat, dass zwei seiner Kinder sehr früh gestorben sind. Ein Kind auf dem Weg zum Arzt in seinen Armen und ein Sohn ist, glaube ich, im Krieg gefallen, wenn ich das richtig behalten habe. Und dann sagt er, dann kommt immer wieder so ein Schmerz hoch von Zeit zu Zeit. Er hat die große Schar von jungen Evangelisation bis zu 500, 600, 700 Leute jeden Samstag, Sonntag im Weigelhaus in Essen zur besten Zeit. Erweckung ohne Ende. Und er sagt, ich habe einen Dienst an den männlichen Jugendlichen und du nimmst mir meine Jungs. Und dann stellt er diese Frage zwischendurch, Vater Bodelschwing, du bist doch auch da durchgegangen. Sag mir, wie bist du damit umgegangen, dass dir deine Kinder und deine Frau innerhalb von kurzer Zeit genommen wurden? Kleines Buch geschrieben vom Tod vier seliger Kinder von Bodelschwing. Lesenswert. Und am Ergebnis steht dann, wir haben keine Antwort, sondern wir müssen uns unter die allmächtige Hand Gottes demütigen. Er ist immer noch in Kontrolle. Diese Erde wird mit ihrem Leid und ihren Schwierigkeiten vergehen, kein Thema. Aber unser Gott regiert und er kommt und wird jede Träne abwischen. Ich glaube, es ist eine der ganz tiefen Geheimnisse, wenn wirklich Leid in dein Leben kommt, dass du dich unter die allmächtige Hand Gottes beugen kannst und sagen, und dennoch bist du mein Gott. Und dennoch, dass dieses dennoch dasteht, du kriegst keine Antwort, weil Gott vielleicht schweigt, aber du entdeckst, dass er für dich da ist. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich habe oft gedacht, wenn man ja älter wird, wenn mal die erste richtige Krankheit kommt, wie gehst du damit um? Freust du dich, dass jetzt auf die Ewigkeit zugeht? Sagst du, ich verabschiede mich schon mal prophylaktisch, vielleicht habe ich noch 5 Jahre, aber vielleicht auch schneller. Weil mein Krönungstag kommt. Wie Moody gesagt hat, wenn mein Sterbetag kommt, dann haltet mich nicht mit den Gebeten zurück, denn mein Krönungstag kommt. Beten wir nicht manchmal viel zu sehr, Herr, erhalt uns, als lasse ich in Frieden gehen? Und wir beugen uns unter die allmächtige Hand Gottes. Aber ich wollte noch zu Philippus, der hat noch so ein anderes Ding. Mitten in der Erweckung drin, sagt Gott, lass das alles liegen und stehen und geh zu einer 1:1 Evangelisation an die Straße. Ich hätte gesagt, ich habe mich verhört, Herr Jesus, hier bekehren sich die Massen, hier muss ich bleiben. Aber er hatte diese Demut, er macht sich auf und wurde damit einer der Träger, dass in Äthiopien das Evangelium verkündigt werden konnte. Verstehen wir das? Es geht gegen jegliche Logik. Aber wenn wir uns unter die allmächtige Hand Gottes stellen, dann nimmt er uns an der Hand und führt uns in Wege hinein, die wir jetzt gar nicht wissen. Aber die sind gut, die sind richtig, die sind beständig. Und das können wir von Philippus lernen. Und das ehrt Gott, das freut ihn. Er sagt doch, Jesus selbst, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir sollen doch so werden wie der Herr. So werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das macht Gott Freude. Das macht Gott Freude. Und ich dachte mir, vielleicht können wir Philippus genauer nochmal ansehen in dieser Woche. In der Bibelstunde kommt er sowieso routinemäßig dran. Und schauen nochmal an und lernen von ihm, wie er das praktisch umgesetzt hat. Gottes Wort lieben heißt es zu tun. Nur wer das Wort tut, glaubt auch daran, was er macht. Wenn du nichts tust, glaubst du nicht dran. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die Botschaft, wie du Gott Freude machen kannst. Amen.